Das folgende Gespräch wurde am 14. Juli 2026 aufgezeichnet. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fechnerli zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und heute geht es weiter in der Runde der Spitzenkandidierenden der Berliner Parteien zur Wahl des Abgeordnetenhauses. Heute sitze ich im Kurt-Schumacher-Haus in Berlin-Wedding und mir gegenüber sitzt der Spitzenkandidat der Berliner SPD, Steffen Krach. Schönen guten Tag, Herr Krach.
Einen schönen guten Tag.
Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und dass wir hier zusammensitzen können. Herr Krach, ich habe natürlich im Rahmen meiner Recherchen in den letzten Wochen auch natürlich Ihre sozialen Kanäle verfolgt. Was ich jetzt rausbekommen habe, ist, dass Sie weder Kai Wegner noch Stefan Evers sind. Aber wer ist Steffen Krach?
Also erstmal ist das richtig. Ich bin weder Kai Wegner noch Stefan Evers. Ich bin 2002 hier nach Berlin gezogen. Also ich kenne Berlin sehr, sehr gut. Bin aber tatsächlich, so wie jetzt auch die ganzen anderen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, nicht in Berlin geboren, sondern in Hannover. Da mache ich auch gar kein Geheimnis draus. Es geht nämlich ganz vielen Menschen hier in Berlin so, dass sie nach Berlin gezogen sind und sich hier wunderbar fühlen. Und ja, ich bin Familienmensch, bin verheiratet, habe drei kleinere Kinder, wobei der Große jetzt schon gar nicht mehr sagen würde, dass er noch ein kleines Kind ist. Die gehen in die Schulen, zwei davon, einer geht noch in die Kita, also von daher kenne ich das Bildungssystem ganz gut und kenne Berlin einfach sehr, sehr gut, weil ich hier studiert habe, meinen ersten Arbeitsplatz hatte, meine Frau kennengelernt habe, wir haben hier geheiratet, ich kenne die Kitas, die Schulen, auch die Schwierigkeit, Arzttermine zu bekommen für den einen oder anderen. Also von daher, die Herausforderungen Berlins sind mir bekannt.
Da klang es fast so ein bisschen entschuldigend, dass Sie nicht aus Berlin kommen. Ich habe mal festgestellt, es waren bisher tatsächlich nur vier der regierenden Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister von Berlin, die tatsächlich selber aus Berlin kamen.
Ja, ich finde die ganze Diskussion auch total absurd. Die hat aber der jetzt noch kurzzeitig regierende Bürgermeister Kai Wegner begonnen, der das thematisierte, dass ich nicht in Berlin geboren bin. Geht eben übrigens auch für Werner Graf und Elif Ereib und im Übrigen auch für Stefan Evers, der, glaube ich, aus der Weltmetropole Paderborn kommt.
Was qualifiziert Sie für das Amt des regierenden Bürgermeisters? Also man muss ja irgendwann mal morgens vorm Spiegel stehen und sich angucken und sagen, ich möchte gerne regierender Bürgermeister werden.
Ja, also, ganz so war es bei mir nicht, ne? Also ich stand nicht vorm Spiegel und dachte so, jetzt muss ich das werden, sondern tatsächlich wurde ich auch gefragt von den ehemaligen Landesvorsitzenden der SPD. Aber wenn man gefragt wird, dann stellt man sich natürlich die Frage, erstens traut man sich das zu und zweitens möchte man das. Ich fange mal an mit der zweiten Frage, möchte man das? Die habe ich für mich sehr schnell beantwortet. Ich habe hier über 20 Jahre meines Lebens verbracht und diese Stadt ist einfach einzigartig in Deutschland und eine wunderbare Stadt. Und da als regierender Bürgermeister arbeiten zu können, ist ein unglaubliches Privileg. Und deswegen war das für mich sehr, sehr schnell klar, dass ich das versuchen möchte. Und die Frage eins beziehungsweise zwei, ob man sich das zutraut, die muss man sich schon sehr genau überlegen, weil gerade auch das Management der Hauptstadt Deutschlands kann man nicht mal so nebenher machen und darauf muss man gut vorbereitet sein. Ich habe jetzt 12 Jahre Regierungserfahrung, war ja 7 Jahre auch Staatssekretär hier für Wissenschaft und Forschung in Berlin, war 5 Jahre davon auch schon im Roten Rathaus bei Michael Müller. Von daher ein bisschen kenne ich das Rote Rathaus schon, möchte es jetzt gern ab September ein bisschen besser noch kennenlernen. Und war danach Chef einer sehr, sehr großen Verwaltung und habe dort auch regiert sozusagen und kenne das Management auch von Regierung. Und das sind erstmal Grundvoraussetzungen. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass man eine Idee hat von dieser Stadt. Und die Idee muss sein, dass wir das, was viele Jahre hier selbstverständlich war, dass wir weltoffen sind, dass wir tolerant sind, dass die Menschen hier gerne hinkommen, dass wir das wieder hinbekommen. Und aktuell ist so, dass ganz viele genervt sind, auch gestresst sich fühlen von der Hauptstadt und dieses Lebenswerte ein Stück weit zumindest im Gefühl von vielen verloren gegangen ist. Und daran müssen wir wieder arbeiten und dafür braucht man eine klare Idee, was man verändern will. Und das habe ich mir sehr genau überlegt und habe dann gesagt, okay, ich werde in diese Wahlkampfauseinandersetzung gehen. Jetzt werden wir am 20. September sehen, was bei rauskommt.
Okay, da kommen wir nochmal drauf zurück, auf Ihr Wahlprogramm beziehungsweise auf die Ideen, die Sie so mitbringen. Ich würde mal ganz kurz über Ihre Partei sprechen. Die SPD Berlin hat ja, ich sag mal, in Berlin eine sehr lange Tradition, regierende Bürgermeister zu stellen. Und ich habe mal geguckt, es gab mal eine Zeit, in der die Berliner SPD, das war 1963 bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus, tatsächlich über 60% der Stimmen bekommen hat. Das war mit Willy Brandt als Spitzenkandidat.
Von entfernt.
Genau, da sind wir jetzt ein bisschen von entfernt. Hat auch damit zu tun, dass sich das Parteiensystem so ein bisschen ausdifferenziert hat. Im Moment kann man ja tatsächlich mit 20% schon einen regierenden Bürgermeister stellen, weil man dann stärkste Kraft ist. Im Moment liegt die SPD, wenn man sich so die Umfragen anguckt, irgendwie immer so zwischen 13% und 20%, je nachdem, welchen Zeitraum man betrachtet. Was ist die Rolle einer SPD in dieser Schwankungsbreite zwischen 12% und 20% in einer Stadtgesellschaft?
Naja, also die Situation ist wirklich nicht mehr vergleichbar mit der Situation von vor einigen Jahrzehnten. Es sind Parteien dazugekommen. Alle Parteien sind ja in diesem Spektrum zwischen 13% und 19%, 20%. Man kann Erster werden, man kann Fünfter werden. Das ist eine Riesenherausforderung, ist aber auch eine Riesenchance. Und natürlich schmerzt das als Sozialdemokrat, wenn man sich die Ergebnisse von vor 30, 40 Jahren anguckt und jetzt die Ergebnisse sieht. Aber das motiviert mich ehrlich gesagt eher daran zu arbeiten, dass es auch wieder besser wird. Ne? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir in Kürze irgendwann wieder solche Ergebnisse bekommen, wie Sie zitiert haben. Aber zumindest mein Anspruch hier, also wir regieren hier seit 36 Jahren, wir haben ganz sicher nicht alles richtig gemacht, wir haben Fehler gemacht, wir haben aber auch, würde ich sagen, vieles schon in die richtige Richtung bewegt. Und daran anzuknüpfen und auch den Menschen schon zu zeigen, dass es einen Unterschied macht, wer regiert. Also dass es gerade auch im Bildungsbereich, im Jugendbereich ein Unterschied ist, ob jetzt die CDU einen regierenden Bürgermeister stellt oder die SPD. Und daran will ich arbeiten und dann auch wieder möglichst viele davon zu überzeugen. Aber ich sage auch ganz klar, bei der Wahl jetzt wären 20% ein Erfolg. Das will ich so ganz klar sagen. Und das stellt mich nicht auf Dauer zufrieden, aber jetzt kämpfen wir tatsächlich um jede einzelne Stimme und müssen auch erstmal sehen, wie wir in diesem Parteienspektrum da weiterhin eine führende Rolle haben. Das ist eine Herausforderung.
Also tatsächlich jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich das missverständlich ausgedrückt habe, also natürlich war ein Vergleich mit Wahlergebnis vor 6 Jahrzehnten mittlerweile. Die kann man nicht vergleichen, Sie haben ja so gerade sehr weit dazu auch noch ausgeführt. Aber das macht ja einen Unterschied, ob man in einem Dreiparteien-Parlament sich befindet, wovon eine Partei 40% bis 60% abbildet, oder die beiden größeren jeweils. Und dann gibt es noch eine kleinere, weil diese beiden großen Parteien dann natürlich auch, ich sag mal, einen sehr großen Anteil der gesellschaftlichen Debatten in sich selber schon abbilden können. Mhm. Hat natürlich bei, ich sag mal, 13% bis 20% deutlich schwerer fällt. Und da wäre dann einfach meine Frage, was ist die Rolle von einer Partei in der Größe heutzutage?
Ich will nicht, dass wir eine Partei werden nur für bestimmte Berufsgruppen, für bestimmte Bereiche, sondern ich will schon, dass wir wieder daran arbeiten, auch eine Möglichkeit haben, wieder eine Volkspartei zu werden. Dass wir, also ich will nie eine Klientelpolitik machen, dass wir nur für die eine oder die anderen Bereiche irgendwie Politik machen oder nur für die Innenstadtbezirke oder die Außenbezirke. Das halte ich für falsch. Das ist, finde ich, oder es kann nie der Anspruch sein der Sozialdemokratie. Und da unterscheidet sich das für mich nicht, ob ich das mit 13% oder mit 40-50% mache. Ich will immer schauen, dass die Mehrheit der Menschen, die das, für die das notwendig ist. Es gibt auch einen Teil der Menschen, die brauchen keinen Support von der Politik, vom Staat, von der Sozialdemokratie. Aber es gibt eben doch einen gehörigen Teil, der braucht das. Und deswegen will ich nicht, dass wir uns nur auf einzelne Bereiche fokussieren, weil wir jetzt gerade nur einen ganz geringen Prozentsatz auch abbilden, die uns wählen. Aber ich sehe, dass das gerade eine Herausforderung ist, weil wir gerade ganz viele verlieren, die dann eher aus welchen Gründen auch immer, dann CDU wählen, Linkspartei Grüne oder was auch immer oder auch die AfD. Und an die müssen wir aber wieder ran. Die müssen wir zurückholen. Das schaffen wir nicht, wenn wir uns nicht breiter aufstellen. Ich will nach wie vor, dass wir eine Volkspartei sind.
Aber vielleicht Also die SPD regiert seit, keine Ahnung, solange ich selber wählen kann, regiert die SPD entweder im Bund oder im Land Berlin oder beides zeitgleich. Immer in wechselnden Koalitionen. Und eine Frage, die wahrscheinlich nicht nur ich mich stelle mittlerweile, oder ich mir stelle, was ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal der SPD?
Ja, definitiv immer noch das Thema soziale Gerechtigkeit, auch wenn das gerade leider viele in Frage stellen. Aber das ist immer noch das Thema, wo uns die meisten Kompetenzen zugeschrieben werden. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das unser Kernthema sein muss, weil ich habe das ja gerade versucht zu erklären. Es gibt einen Teil der Menschen, um die muss sich ein Staat, die Politik nicht im übermäßigen Maße kümmern, weil die mit sich alleine zurechtkommen. Aber es gibt eben einen Teil, wo das nicht der Fall ist. Und ich will nach wie vor, dass wir eine Partei sind, die genau das ausgleicht auch. Und deswegen ist das Thema soziale Gerechtigkeit nach wie vor das Kernthema der Sozialdemokratie. Auch wenn aktuell gerade viele, aus welchen Gründen auch immer, ob es die Rentenreform, die Gesundheitsreform oder sonstige Dinge sind, dieses Vertrauen gerade nicht ausreichend haben. Aber genau darum wird es gehen in den nächsten Jahren, dass wir uns das wieder zurückgewinnen. Wenn wir das verlieren als Kernthema, dann werden wir es sehr schwer haben.
Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, seit ich selber wählen kann und insofern auch bewusst politisch irgendwie denke, regiert die SPD immer irgendwo. Und was mir aufgefallen ist, dass die SPD in Landtagswahlkämpfen relativ häufig sehr bemüht ist um eine Abgrenzung zu ihrer Bundespartei. Wie lange kann man das durchhalten als Partei, glaubwürdig?
Ich will mich nicht abgrenzen. Ich bin Sozialdemokrat und auf Bundesebene sind auch Sozialdemokraten. Aber ich kritisiere Entscheidungen. Und das, finde ich, kann man auch als Landespolitiker machen. Mir ist durchaus bewusst, wie schwierig es ist, dort jetzt gerade in einer großen Koalition mit CDU und CSU Politik zu machen, in einer extrem angespannten Situation. Das ist mir alles bewusst und trotzdem gibt es Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann und wo ich auch einfach sage, das ist ein Fehler, sei es die Wohngeldkürzung oder jetzt aktuell auch Begrenzung vom Unterhaltsvorschuss und so weiter und so fort. Und das heißt aber nicht, dass ich mich abgrenze von der Sozialdemokratie, sondern ich grenze mich von Ergebnissen ab, die die Bundesregierung als Kompromiss vorschlägt und meint, dass sich damit Deutschland positiv entwickelt. Und daran glaube ich nicht, dass es so ist. Ich glaube auch nicht, dass der Großteil des Reformpakets dazu führt, dass es in Deutschland irgendwie wieder bergauf geht oder sonstige Dinge, die damit in Verbindung sind beziehungsweise erhofft werden. Und das heißt aber nicht, dass ich einen Wahlkampf gegen die eigene Partei führe, weil das funktioniert auch aus meiner Sicht nicht. Das ist auch unglaubwürdig, weil die Menschen da ja nicht groß unterscheiden. Die sagen hier, ihr seid Sozialdemokraten und auf Bundesebene macht ihr das, auf Landesebene was völlig anderes. Das kann man nur begrenzt machen zu einzelnen Themen, aber nicht grundsätzlich, weil ansonsten verliert man komplett an Glaubwürdigkeit. Ich kann mich auch nicht an einen Wahlkampf erinnern, wo das so richtig erfolgreich war, dass man gesagt hat, ich habe mit der Bundes-SPD nichts am Hut und mache hier komplett meinen eigenen Wahlkampf. An den Wahlkampf kann ich mich nicht erinnern.
Okay. Mal kurz zur Begriffsklärung. Was ist soziale Gerechtigkeit für Sie? Weil da haben auch Parteien sehr unterschiedliche Vorstellungen von dem Begriff, von der Begrifflichkeit.
Ja, ich kenne jetzt nicht die Vorstellung von CDU oder von FDP, die sind sicherlich ein bisschen anders, oder von der Linkspartei und von den Grünen als unsere, aber für mich ist soziale Gerechtigkeit, wenn wir denjenigen, die Unterstützung brauchen, ein vernünftiges Leben in diesem Staat ermöglichen, Chancen für Bildungsangebote, eine vernünftige Gesundheitsversorgung, einen bezahlbaren Wohnraum, sodass sie hier ihr Leben führen können und ein lebenswertes Leben in diesem Staat haben, der immer noch sehr, sehr reich ist, auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern, auch wenn der Wohlstand nachgelassen hat. Aber es gibt immer noch ganz viele Menschen, die gerade ihr Vermögen massiv steigern. Und deswegen bin ich auch großer Fan von dem Grundgedanken des Sozialstaats hier in Deutschland, dass die stärkere Schultern haben, wenn man in diesem Bild bleiben will, dass die sich auch stärker daran beteiligen, dass ein Staat funktioniert und denen helfen, die eben aus welchen Gründen auch immer weniger finanzielle Möglichkeiten haben und so weiter. Und deswegen ist diese Grundidee eine sehr, sehr gute, aber wir setzen sie aus meiner Sicht in den letzten Jahren nicht ausreichend um und da müssen wir wieder hin zurück.
Was müsste da aus Ihrer Sicht passieren? Also wenn Sie sagen, da müssen wir wieder hin zurück.
Ich glaube, dass die Diskussionen völlig falsch geführt werden. Wenn die SPD einen Vorschlag macht zur Einführung einer Erbschaftssteuer oder einer Vermögenssteuer, dann wird das immer so aufgefasst, als ob wir einfach Leuten etwas wegnehmen wollen. So, aber wir wollen und das für welche Dinge auch immer verwenden wollen, sondern wir wollen das ja machen, um mit diesem Steuersystem tatsächlich den Menschen, die hier leben und die sich hier weiterentwickeln wollen, dass wir denen Möglichkeiten schaffen, im Bildungsbereich, im Wissenschaftsbereich, in welchen Bereichen auch immer, tatsächlich dies auch umzusetzen. Und ich glaube, dass es im Interesse der gesamten Gesellschaft ist, auch von denen, die größere Vermögen haben, größere Erben haben. Und das soll ja nie gegen die sein. Wir wollen ja damit nicht erreichen, dass die ein schlechteres Leben haben oder sonstige Dinge, sondern wir wollen dadurch erreichen, dass wir insgesamt in der Gesellschaft ein Menschen ein vernünftiges Leben ermöglichen. Und das ist aus meiner Sicht aktuell in der Diskussion völlig falsch, weil oder es wird völlig falsch wahrgenommen und es wird immer sofort als Angriff auf die Reichen und Wohlhabenden gesehen. Ich glaube ja, im Kern müssen auch die Wohlhabenden ein großes Interesse daran haben, dass es auch den anderen Menschen, die hier einfach mitleben und mit in die auf den Straßen sind, überall einfach mit in der Gesellschaft sind, dass es denen auch gut geht. Die wenigsten Reichen haben sollten ein großes Interesse daran haben, dass es ganze Bezirke, ganze Stadtteile gibt, die irgendwie abgeschnitten sind von jeglichen Angeboten und sich da gar nicht mehr dran beteiligen können. Und diese Diskussion wird aus meiner Sicht völlig falsch geführt in Deutschland und wird immer sofort maximal mit Polarisierung und Ablehnung geführt. Und wir sollten dann mal wieder zu einer sachlichen Debatte zurückkommen. Im Übrigen wollen ja auch 75-80% der Menschen durchaus eine Einführung Vermögenssteuer. Jetzt könnte man sagen, ja, das sind die 80%, die auch nicht betroffen sind. Aber die machen das ja auch nicht, um den anderen in irgendeiner Form ein schlechteres Leben zu bescheren. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man da auch nochmal leicht die Steuer anhebt, um insgesamt die Gesellschaft voranzubringen. Und da finde ich ehrlich gesagt auch ganz viele Vermögende, die ja das sogar unterstützen auch und die sagen, natürlich können wir da auch mitgehen, aber es wird aktuell politisch nicht umgesetzt.
Lassen Sie uns mal zur Berliner Landespolitik zurückkommen. Beziehungsweise Sie haben hier einen Flyer, den habe ich hier vorhin mal neben mich gelegt. Da steht der Spruch drauf, wieder Berlin. Den habe ich jetzt ein paar Mal gelesen. Und ich habe mich gefragt, welches Berlin meint er, wenn er schreibt, wieder Berlin. Weil das Berlin meiner Großeltern waren, die haben im Prenzlauer Berg gelebt, Anfang der 50er. Nutztiere auf dem Innenhof für den Eigenbedarf. Ich selber bin in den 2000ern mehr oder weniger als junger Erwachsener sozialisiert worden. Da war ein komplett anderes Berlin. Welches Berlin meinen Sie?
Das ist eher ein Gefühl.
Okay.
Es ist jetzt gar nicht so, dass man sagen kann, wir wollen im Bereich ÖPNV oder im Bereich der Schulpolitik oder der Wissenschaftspolitik wieder zurück zu irgendeiner Situation, die wir mal hatten. Aber das Wieder Berlin ist entstanden durch ganz viele Gespräche, auch die ich geführt habe und wo ganz viele Menschen mir immer wieder gespiegelt haben, dass sie diese Dynamik, den Mut, auch die Weltoffenheit und die Toleranz des Berlins Anfang der 2000er sich eigentlich wieder wünschen und dass man hier einfach leben kann, wie man möchte, dass es mehr Sicherheit auch auf den Straßen gibt, dass es da weniger Angriffe gibt, weniger Polarisierung. Und das ist eigentlich das, was immer wieder in den Gesprächen mir gespiegelt wurde und so ist das dann entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Berlin-Gefühl, was mal gab und was anscheinend bei dem einen oder anderen abhandengekommen ist, tatsächlich wieder rufen und wiederbeleben.
Woran liegt es dann aus Ihrer Sicht, dass dieses Gefühl verloren gegangen ist?
Ja, es hat sicherlich nicht nur den einen Grund. Wir leben jetzt gerade seit vielen Jahren in diversen Krisen, angefangen von Corona über internationale Krisen, wirtschaftliche, finanzielle Krisen. Und in so einer Situation ist es immer schlecht, das oder die Stimmung immer schlechter. Ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierher in einem großen Post gesehen, weil es jetzt 20 Jahre her, das Sommermärchen 2006, mit 10,5 Millionen Besuchern auf der Fanmeile, die wir hier am Brandenburger Tor hatten. Jetzt bei der WM, gut, die war auch nicht so erfolgreich, hatten wir gar keine Fanmeile. Ich habe Bilder gesehen, wie ausgelassen und wie gut die Stimmung in dieser Stadt war. Und die ganze Welt hat Berlin gefeiert, weil die Menschen aus der gesamten Welt hierher kamen. Und dieses Gefühl ist aktuell nicht da. Und wir schaffen es auch gerade nicht, das irgendwie, und das wird keiner schaffen, auf Knopfdruck wiederzubeleben. Dafür brauchen wir eine Zeit. Und das müssen wir aber wieder gewinnen, weil ich will schon, dass Berlin auch eine Stadt ist, wo die Menschen aus der ganzen Welt gerne hinkommen. Nicht nur aus Deutschland, sondern wirklich international. Und auch da habe ich den Eindruck, dass das ein bisschen verloren gegangen ist. Vor 20, 25 Jahren wollten alle Menschen nach Berlin und haben gesagt, das ist der Ort, wo es einfach alle Möglichkeiten gibt. Das ist, wenn man aktuell die Umfragen sich anguckt oder wenn man sich in anderen Städten umhört, nicht mehr so der Fall. Oder wenn man sich auch hier in der Stadt umhört, wo Familien aber sich keine Wohnung mehr leisten können, deswegen wegziehen, wo andere gestresst, genervt sind. Und das müssen wir alles wiederbeleben.
Kurzer Schlaglicht, weil wir jetzt auch vorhin, ich hatte vorhin den Prenzlauer Berg kurz angesprochen, der ist ja so ein Beispiel dafür. Mhm. Also man kann sich die Wohnung nicht mehr leisten, junge Familien ziehen da gar nicht mehr hin und jetzt haben wir auch plötzlich wieder Kita-Plätze in dem Ortsteil. Das ist total interessant, wie sich bestimmte Viertel verändern. Was bedeutet denn wieder Berlin für Familien und Jugendliche aus Ihrer Sicht?
Ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich Berlin zur familienfreundlichsten Metropole Europas weiterentwickeln möchte. Wir haben hier im Grundsatz erstmal gute Rahmenbedingungen. Wir haben aktuell ausreichend Kita-Plätze. Wir haben auch in vielen Bereichen ein Schulsystem, was sich durchaus sehen lassen kann mit einer guten Ganztagsbetreuung. Aber viele Eltern beklagen sich über Verlässlichkeit. Wir haben nicht ausreichend ausgebildete Lehrkräfte. Wir haben tolle Sportvereine, aber es warten trotzdem 15.000 Kinder auf einen Sportverein aktuell. Und das sind alles Dinge, da müssen wir ran. Wir haben zu wenig Schwimmkurse für die Kinder. Wir haben gerade auch für Jugendliche oder herangehende Erwachsene weniger Clubs als noch vor einigen Jahren. Und sie sind auch teurer geworden. Ja. Und das sind ja alles Rahmenbedingungen, die haben sich in den letzten 5 bis 10 Jahren verändert. Und unser Ziel muss sein, dass wir das wieder hinbekommen, dass wir all diese Dinge, die für Familien wichtig sind, die für Kinder, Jugendliche wichtig sind, dass wir die wieder hier herstellen. Und dazu gehört also zum Beispiel als allererstes mal bezahlbarer Wohnraum. Also wenn Familien wegziehen müssen, weil sie sich nichts mehr leisten können, dann ist das absolut fatal für die Stadt. Wenn Familien nach Brandenburg oder an den Stadtrand ziehen wollen, weil sie da gerne hinziehen wollen, ist das völlig okay. Mhm. Aber ganz viele machen das, weil sie sich nichts anderes mehr leisten können. Das ist nicht okay.
Jetzt haben Sie ein paar Sachen schon angesprochen, von den Sachen, die sich meine nächste Frage bezieht. Was macht denn Berlin bei der Familienfreundlichkeit im Moment gut und wo gibt es noch einen erheblichen Nachholbedarf, wo man auch sagen kann, da sind möglicherweise Hebel, die wir als Landesregierung, als Senat direkt haben? Mhm.
Also gut macht Berlin, dass wir den Zugang zu den Kitas tatsächlich sehr stark geöffnet haben, auch durch die Gebührenfreiheit. Die darf auch nicht in Frage gestellt werden. Das ist eine Riesenerrungenschaft. Und da wundert mich auch, dass so etwas als erstes dann auch von anderen Parteien in Frage gestellt wird beziehungsweise wieder abgeschafft wird. Also da finde ich, macht Berlin sehr, sehr viel gut, auch was die Kooperation zwischen Schulen und Sportvereinen angeht. Ist das etwas, was durchaus Vorbild auch für andere Städte sein kann. Was noch nicht so optimal läuft, ist tatsächlich die Frage des Zugangs auch zu Schulen, gerade auch zu weiterführenden Schulen. Da merke ich, dass ganz viele Eltern, Kinder super gestresst sind wegen des Verfahrens auch. Gerade dann, wenn man von der 6. Klasse auf die weiterführenden Schulen geht, da müssen wir ran, weil diese monatelangen Stress, den die Kinder haben und die Eltern auch, belastet total und das muss sich ändern. Und insgesamt in den Kitas und Schulen geht es, glaube ich, um Verlässlichkeit, um Qualität. Wir haben sehr, sehr viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Das sind tolle Lehrkräfte, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber trotzdem müssen wir weiterhin in die Ausbildung der Lehrkräfte investieren und dürfen jetzt nicht, weil möglicherweise in einigen Jahren weniger Kinder da sind, wieder bei der Lehrkräftebildung an den Universitäten sparen. Das sollten wir möglichst lassen.
Auf die Universitäten komme ich nochmal drauf zurück. Von Jugendlichen höre ich relativ regelmäßig, dass sie aufgrund der eskalierenden Klimakrise pessimistisch sind, was ihre Zukunft angeht. Was macht das mit ihnen, wenn, ich sag mal, 12- bis 17-Jährige mehr realisiert haben, was so die Veränderungen da draußen im Klima bedeuten werden, als weite Teile der Politik sind bereit sind anzuerkennen?
Also ehrlich gesagt, erstmal ist es ein gutes Zeichen, wenn die 12- bis 17-Jährigen sich dafür richtig interessieren und auch engagieren, freut mich das erstmal, weil ich mich einfach grundsätzlich erstmal über politisches Engagement freue. Es dreht sich dann aber sozusagen ins nicht mehr so Positive, wenn man dann sieht, dass auf Bundesebene, sei es aus dem Wirtschaftsministerium oder aus anderen Bereichen, tatsächlich Dinge wieder komplett zurückgedreht werden. Ne? Dass, ob das jetzt Katharina Reiche oder andere sind. Und ich kann das nachvollziehen, weil wir sehen ja schon jetzt die Auswirkungen vom Klimawandel, wenn wir hier auf einmal Tage haben oder Wochen haben, wo hier 40 Grad und mehr sind und wir eine völlig überhitzte Stadt haben. Deswegen ist es aber, glaube ich, auch wichtig, dass wir dagegen gesteuert haben, zum Beispiel mit dem Baumgesetz, wo ganz Deutschland sich über Berlin erstmal lustig gemacht hat, dass wir jetzt aus dem Sondervermögen Geld nehmen, um hier Begrünungsanlagen zu errichten. In Wirklichkeit ist das aber absolut notwendig, gerade in so einer Stadt wie Berlin. Und deswegen ist es auch richtig. Und wir geben ja nicht nur Geld dafür aus, dass Bäume gepflanzt werden, sondern das gesamte Bewässerungs- und Entwässerungssystem wird erneuert. Das sind alles Investitionen in die Zukunft. Und das Gleiche gilt auch für die Frage, wie können wir Parks wieder stärker begrünen, seien es kleinere Parks, größere Parks oder die Frage, bauen wir das Tempelhofer Feld, so wie es die CDU will, komplett zu? Oder erhalten wir das weiterhin als die grüne Lunge Berlins, so wie es der Central Park auch in New York ist? Es soll sich mal nur jemand vorstellen, New York würde oder hätte den Central Park zugebaut. Dann würde man das da klimatisch nicht mehr aushalten. Und jetzt ist Berlin nicht mit New York vergleichbar, aber wenn man einmal anfängt, solche Plätze zuzubauen, dann wird man es nicht mehr rückgängig machen. Und deswegen ist das eine sehr wichtige Diskussion. Und ich zumindest kann sagen, ich habe auch in meinen bisherigen Jobs sehr ernst genommen, was gerade die jungen Leute zum Klimawandel sagen. Und habe deswegen zum Beispiel auch in meinem letzten Job massiv Photovoltaik- und Windkraftanlagen ausgebaut, um erneuerbare Energien zu schaffen.
Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Tempelhofer Feld reingebracht. Hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, würde ich aber tatsächlich noch anschneiden. Mir ist jetzt aus der CDU, also eine Debatte, dass das gesamte Tempelhofer Feld bebaut werden soll, kenne ich nicht. Ich höre immer nur diese Debatte um die Randbebauung.
Ja, aber es ist doch immer so. Wenn man also erst mal anfängt.
Aber das wäre die Frage an Sie. Sind Sie für die Randbebauung, ja, nee, oder nein?
Wir haben jetzt einen klaren Beschluss im Wahlprogramm. Und wir haben andere Ideen fürs Tempelhofer Feld. Wir wollen daraus tatsächlich diesen Park noch weiterentwickeln, auch mit Bäumen, weil es natürlich auch schattige Plätze braucht, gerade für ältere Menschen. Wir wollen Sportanlagen, Kulturanlagen, Demokratieförderprojekte, Klimaprojekte dort etablieren. Und von daher glaube ich, dass wir diese Debatte um die Randbebauung, und ehrlich gesagt, ist doch immer so, wenn man einmal anfängt, dann wird auch immer weiter gebaut. Und deswegen soll mir doch keiner von der CDU sagen, die wollen nur am Rand ein paar Häuser bauen, sondern im Kern geht es um deutlich mehr.
Kurzer Sprung zurück in meine eigentliche Idee. Bildung hatten Sie jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Wir bekommen immer wieder attestiert, sowohl als Bundesrepublik, aber das gilt für Berlin, für das Land Berlin genauso, dass die Bildungschancen zu sehr von der sozialen Herkunft abhängig sind. Jetzt hat die Berliner SPD tatsächlich fast 30 Jahre die Bildungssenatoren gestellt oder Bildungssenatoren. Was ist denn da schiefgelaufen?
Es ist so wie bei den anderen Themen auch. Ist nicht alles gut gewesen, ist aber auch nicht alles schiefgelaufen. Also die Schulstruktur, die Jürgen Zöllner 2007 bis 2009 entwickelt hat, geht immer noch. Gymnasien, integrierte Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen, die Zahl der Gemeinschaftsschulen werden immer mehr. es hat bisher keiner in Frage gestellt, diese Schulstruktur zu verändern. Und das zeigt, dass es ja durchaus ein etabliertes Modell ist, eine etablierte Struktur. Das Gleiche gilt für die Ganztagsbetreuung. Berlin ist bei der Ganztagsbetreuung deutlich besser als andere, auch was die Einrichtung, auch die Frage des Schulmittagessens, das sind alles Errungenschaften, wo ich sagen würde, da können wir durchaus stolz auf sein. Und auch die 2016 ins Leben gerufene Schulbauoffensive. Mittlerweile sind darüber 7 Milliarden in die Modernisierung von Schulen gegangen. So, das ist das Positive. Das Negative ist, wir haben viel zu spät begonnen mit der Modernisierung und dem Neubau von Schulen. Deswegen sehen manche Schulen immer noch so aus, wie sie gerade aussehen und wo man sagt, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Und das Zweite ist, wir haben auch einen Fehler vor über 20 Jahren gemacht, dass wir bei der Lehrkräftebildung zu stark gespart haben und eben nicht ausreichend Lehrkräfte ausgebildet. Deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir die Lehrkräftebildung völlig neu aufstellen und alle lehrkräftebildenden Studiengänge tatsächlich zusammenführen zu einer Universität, die sich ausschließlich darum kümmert, die besten Lehrkräfte hier für die Stadt hervorzubringen. Und wir haben da Fehler gemacht, gar keine Frage. Weil wir hatten Schulausfall, wir haben Defizite in der Sprachförderung gehabt, wir haben, wie gesagt, marode Gebäude gehabt. Aber es ist nicht so, dass da nichts passiert ist. Und deswegen, wenn man das sich in Gänze anguckt, wir haben sicherlich nicht die Schulnote 1 verdient, aber auch nicht die Schulnote 5 oder 6, sondern irgendwas zwischen 2 minus und 4 plus oder so, würde ich sagen. Das stellt mich auch nicht zufrieden. Aber es ist nicht so, dass andere Parteien das in irgendeiner Form besser gemacht haben. Es hätte ja immer, in jedem Senat, die SPD hat ja nie alleine regiert in dieser Stadt, hätten ja auch mal die Grünen, die Linken, die CDU sagen können, wir wollen mal das Bildungsressort haben. Die ersten, die es jetzt machen, sind tatsächlich seit 23 die CDU. Davor haben alle anderen Parteien es immer abgelehnt, weil sie wussten, wie schwer dieses Ressort zu managen ist. Und deswegen hat die SPD, weil uns Bildung wichtig ist und die Förderung von kleinen Kindern wichtig ist, haben immer Verantwortung für dieses Ressort übernommen. Und deswegen, finde ich, kann man schon durchaus selbstbewusst sagen, wir haben da einiges erreicht, aber definitiv auch nicht alles richtig gemacht.
Sie sprachen jetzt gerade die pädagogischen Hochschulen an, die Sie gerne gründen möchten.
Nee, das ist keine pädagogische Hochschule, ausdrücklich nicht, sondern eine eigenständige oder eine Institution als Tochter der 4 Universitäten ist auf jeden Fall auch in Kooperation mit der Forschung an den Universitäten. Es ist keine Wiederbelebung der pädagogischen Hochschule, sondern eine absolute Spitzenuniversität für das Wichtigste, was wir haben. Das ist unser Bildungssystem. Und dafür brauchen wir die besten Lehrerinnen und Lehrer. Und darauf muss alles fokussiert sein. Und das geht auch weiter. Es geht auch über Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern. Man kann Weiterbildung für Erzieherinnen und Erzieher machen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeit, Schulpsychologinnen und so weiter. Und das alles an einer Institution zu machen, wo es wirklich den absoluten Fokus darauf gibt, auch auf die Veränderung. Wir sehen doch, dass jetzt ein Curriculum ganz anders sein müsste als vor 20 oder 25 Jahren, was Digitalisierung angeht, was Demokratiebildung angeht, was Empathie und so weiter angeht. Und darauf kann man aus meiner Sicht nur gezielt reagieren, wenn tatsächlich das nicht neben den ganzen anderen Fächern an den Universitäten mitläuft, sondern an einer eigenständigen Institution.
Haben wir dafür die Kapazitäten im Moment im Land Berlin? Also wenn man sich so den Forschungssektor oder Wissenschaftssektor anguckt, dann haben wir da ohnehin schon einen erheblichen Investitionsbedarf. Also jetzt sag mal, der letzte war wirklich Presseöffentlichkeit hochploppt, da war die TU und die Sperrung der Räumlichkeiten. Mhm. Und jetzt zu sagen, wir wollen da nochmal einen weiteren Zweig haben, ist das finanzierbar?
Ja, es muss finanzierbar sein. Es geht um das Wichtigste, was wir haben. Da sind wir uns ja vermutlich alle einig.
Glaube ich, würden viele unterschreiben. Ja,
so, ich auch. So, und dann muss man auch sagen, also erstmal für die laufenden Kosten brauchen wir gar nicht mehr Geld, weil wir geben ja ganz viel Geld. Wir geben rund 200 Millionen Euro pro Jahr für die Lehrkräftebildung an den Berliner Universitäten aus. So, und natürlich braucht man dann einen zentralen Ort. Aber den kann man ja etablieren. Und natürlich erwarte ich auch, dass wir die Modernisierung der Gebäude von den Universitäten vorantreiben. Ich glaube aber auch, dass wir uns besser abstimmen müssen. Also wir sind ja ein Standort, Wir brauchen nicht an jeder Universität alle Fächer. Da gibt es schon sehr gute Weiterentwicklung, auch aufgrund der Berlin University Alliance, wo es Kooperationen gibt. Die Universitäten stimmen sich heute viel besser ab als noch vor 20, 25, 30 Jahren. Das ist richtig so. Und deswegen werden wir auch in Zukunft die Universitäten wieder deutlich stärker unterstützen müssen, weil wir sie brauchen. Die Wissenschaft ist der zentrale oder das zentrale Zukunftsfeld Berlins, weil sie natürlich die Fachkräfte ausbilden für die Schulen, für die Medizin. Uns fehlen gerade Ärztinnen und Ärzte in ganz vielen Bezirken. So, wo kommen die her? Die kommen von den Hochschulen. Das Gleiche gilt für Ingenieure, für Erzieherinnen und Erzieher, Pflegekräfte und so weiter. Und deswegen ist diese Kooperation und diese Zusammenarbeit mit den Wissenschaftseinrichtungen auch so wichtig. Und das muss in den nächsten 5 Jahren, in der nächsten Legislaturperiode, tatsächlich absolute Priorität sein, weil wir nur diese Chance haben. Wir haben eine sensationell gute Ausgangslage mit der Wissenschaft, aber die dürfen wir nicht verspielen.
Wir haben jetzt gerade so ein bisschen so einen Ritt durch die Themen. Mhm. Ich habe noch eine Frage zum Thema Verkehrspolitik.
Oh ja, das ist jetzt ein Sprung.
Ja, das ist jetzt ein Sprung. Ne?
Wobei die Wissenschaft auch sensationelle Verkehrsexperte und Experten hat. Eigentlich haben wir auch da, will ich mal sagen, wir brauchen nicht so viel neu erfinden als Politik. Wir können all die Leute, ob sie bei der Technischen Universität oder an den anderen Universitäten sind, die können wir alle einsetzen. Die könnten uns hier ganz viele Probleme, die wir haben auf den Straßen, auf den Schienen und so weiter, können die uns sehr viel schneller lösen, wenn wir sie nutzen würden. Mhm.
Okay, dann haben Sie ja vielleicht noch eine ad hoc eine Antwort auf meine Frage. Wenn ich mir die Verkehrspolitik der letzten Jahre angucke, dann habe ich immer das Gefühl, es geht primär darum, Erwachsene von zu Hause zum Arbeitsort zu bringen. Wo sehen Sie denn die Bedarfe, eine verkehrsgerechte Stadt auch für Kinder und Jugendliche herzustellen?
Ja, ist absolut zentral, deswegen bestimmte Debatten, das ist ein bisschen wie...
Oder welche Bedarfe sehen Sie?
Ja, das, die ganzen Verkehrsdebatten, ich glaube, nirgends in keinem anderen Land werden sie so niveaulos geführt wie in Deutschland. Es geht ja immer darum, man will dem einen den Parkplatz klauen, dem anderen den Fahrradweg und so weiter. Lasst uns doch mal ein Gesamtkonzept erarbeiten für diese Stadt. Und da kann man sich ja ganz objektiv einfach mal nur die Zahlen angucken. Viele Menschen sind einfach noch per Fuß unterwegs. Ein großer Teil in Berlin ist mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs und ein großer Teil ist per Fahrrad unterwegs oder eben mit dem Auto. Und es gibt auch Unterschiede in den Innenstadtbezirken und in den Außenbezirken. Und das kann man alles, ehrlich gesagt, auch berechnen lassen. Auch von den Expertinnen und Experten, die wir haben in der Verkehrsforschung. Man kann viele Dinge auch digitalisieren und deutlich anders organisieren. Und wenn man sich jetzt die Straßen anguckt, dann finde ich, kann man schon sagen, es hat sich ein bisschen was in die richtige Richtung bewegt. Wir haben eine bessere Fahrradinfrastruktur. Wir haben abgegrenzte Fahrradwege auch vom Autoverkehr. Ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Aber es ist ein Kulturkampf geworden, der überhaupt nicht notwendig ist. Weil ich will niemandem das Auto verbieten. Das kann man auch nicht in Deutschland und sollte man auch nicht. Mein Ansatz in der Verkehrspolitik war immer, die anderen Bereiche, die wir in dieser Stadt haben, so attraktiv zu machen, dass die Menschen mit großem Interesse und Freude umsteigen, weil sie eben keine Lust haben, im Stau zu stehen, mit dem Auto einen Parkplatz zu suchen und so weiter. Und deswegen natürlich sind wir hier die Hauptstadt des öffentlichen Nahverkehrs. Wir können auch eine Fahrradhauptstadt werden. Und trotzdem sage ich auch, anders als möglicherweise andere Parteien, dass ich jetzt niemandem auch verbieten werde, nochmal mit dem Auto in die Innenstadt oder wohin auch immer zu fahren. Das macht keinen Sinn. Wir haben ausreichend Platz, um das alles zu organisieren. Man muss es nur machen und man darf es auch nicht an den kommunalen Grenzen von einzelnen Bezirken dann enden lassen. Es gibt ja teilweise Fahrradwege, die ändern einfach oder werden nicht weitergebaut oder sehen komplett anders aus als im Nachbarbezirk. Das macht alles keinen Sinn in einem Stadtstaat. Da sollten wir uns deutlich enger abstimmen, auch mit den 12 Bezirksbürgermeisterinnen und Bürgermeistern und das nicht so als Kulturkampf verkommen lassen. Das ist wirklich unterkomplex. Also auch die ganze Diskussion, die hier geführt wurde, als das Volksbegehren am Laufen war und dann Plakate aufgehängt wurden, irgendwie gegen das Autoverbot oder was da alles plakatiert wurde. Das löst kein einziges Verkehrsproblem. Im Übrigen dazu kommt noch unser Baustellenmanagement oder fehlendes Baustellenmanagement, was eben auch dazu führt, dass wir massive Verkehrsprobleme haben.
Was mir halt einfach immer wieder auffällt in dem Zusammenhang, ist einfach diese Debatte, für Rick als Elternteil und als Elternvertreter auch immer wieder die Frage von Schulwegsicherheit. Also wir haben ja zum Beispiel bei uns an der jetzt ehemaligen Grundschule meiner Kinder, haben wir einfach die Situation, dass wir eine merkwürdige Bewegung haben rund um die Schule herum. Und die Frage war jetzt, wie kann man diesen Weg sicher machen für Kinder mit dem Fahrrad, für Kinder unter 12. Ja. Und das ist ein Riesenproblem.
Ja, das habe ich ja sehr frühzeitig auch thematisiert, weil ich mir auch angeguckt habe in Paris, wie das dort organisiert worden ist. Wir führen hier eine Debatte, ob da wieder Tempo 50 erfolgen kann. Auch, also jetzt nicht direkt in der Straße vor der Schule, aber angrenzenden Straßen. Totaler Schwachsinn. Weil natürlich gerade auf dem Schulweg nichts wichtiger sein kann als die Sicherheit. Das geht definitiv dann da auch vor Schnelligkeit von irgendwelchen Autos. Und deswegen werden wir uns diese Schulstraßen oder angrenzenden Schulstraßen sehr genau angucken. Und natürlich muss da Tempo 30 geben und es kann auch in verschiedenen Bereichen dann verkehrsberuhigte Straßen geben. Das ist entscheidend, dass die Kinder sicher zur Schule kommen.
Machen wir mal einen Sprung in den nächsten Teilkomplex. Demokratie und Stadtgesellschaft habe ich den überschrieben. Mhm. Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm auf Seite 29, ich zitiere mal ganz kurz, wir lehnen jede Form extremistischer oder religiös motivierter Gewalt entschieden ab. Berlin braucht eine Strategie für lebendige Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt im Netz, ergänzt um digitale Präventionsansätze gegen Hassrede, Desinformation und Radikalisierung. Dabei setzen wir Schwerpunkte auf Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Misogynie, Queerfeindlichkeit und geschlechtsspezifische Gewalt. Was ich mich gefragt habe, als ich diese Auflistung gesehen habe, warum fehlt ein Schwerpunkt bei der Bekämpfung von Feindlichkeit gegen Armutsbetroffene? Davon haben wir ja einige hier in Berlin und die Diskussion ist ja sehr virulent im Moment.
Also die Auflistung ist sicherlich nicht vollständig. Wir haben da einige Punkte aufgezählt, gibt sicherlich noch weitere. Aber im Grundsatz gilt für die Sozialdemokratie, dass wir jegliche Ausgrenzung, Gewalt, sonstige Dinge einfach ablehnen. Und das gilt natürlich auch für diejenigen, die Sie gerade genannt haben, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, eben Gewalt erfahren. Das gehört für mich dazu, wenn man sagt, man ist gegen jegliche Form von Gewalt und Ausgrenzung. Von da haben wir dann eine sehr klare Position.
Also ich frage deshalb, weil wir erleben es ja im Moment auch immer wieder in dieser Diskussion, dass Menschen, die zum Beispiel auf Sozialleistungen angewiesen sind oder jetzt vielleicht nicht im Bürgergeld stecken, sondern auf andere finanzielle Leistungen des Staates angewiesen sind, dass die häufig nicht nur als Bittsteller gelabelt werden in den öffentlichen Debatten, sondern sozusagen auch also tatsächlich sehr negativ konnotiert werden und teilweise ein Stück weit auch als Verfügungsmasse herhalten müssen für Debatten von, die können wir ja da und da einspannen.
Genau, der Diskurs hat sich da in den letzten Jahren komplett verschoben und das ist auch gefährlich. Also das gilt nicht nur für den Diskurs, sondern auch für andere. Und das ist auch eine Aufgabe der Sozialdemokratie, da dann sehr deutlich zu sagen, dass es mit uns nicht zu machen ist. Und das wird aus meiner Sicht in dem einen oder anderen Fall auch zu wenig gemacht.
Wir haben im Moment, wenn wir beim Thema Armut und Armutsrisiken bleiben, ich sage mal eine Verschiebung der ökonomischen Verhältnisse. Jetzt mal ganz akademisch formuliert. Sieht so aus, früher war es, oder ganz lange war es so gewesen, in der klassischen Ökonomie nenne ich es jetzt einfach mal, wir hatten ein Unternehmen, da haben Mitarbeitende drin gearbeitet. Man hatte einen Arbeitsvertrag mit dem Unternehmen und dann am Ende wurde dann nach Arbeitsverträgen oder Tarifverträgen wurde dann sozusagen verhandelt, was die Arbeitnehmer dann erhalten. Jetzt im Moment bewegen wir uns in Richtung einer Plattformökonomie, wo die Wertschöpfung komplett anders funktioniert und teilweise unabhängig von Personen ist, von Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten. Wie muss dann, wenn man soziale Gerechtigkeit ausbuchstabieren möchte, wie muss dann da soziale Gerechtigkeit organisiert werden?
Also im Kern muss man erstmal sagen, die hier arbeiten, die müssen auch von der Arbeit, wenn das jetzt gemeint war, die müssen von ihrer Arbeit leben können. Und in ganz vielen Fällen zum Beispiel die Frage des Mindestlohns ist noch nicht ausreichend. Also mit dem Mindestlohn, wenn man den kriegt, hat man in Berlin Probleme, sich eine Wohnung zu leisten oder bezahlen zu können. Und dann noch diverse andere Nebenkosten, die man hat. Und deswegen geht es im Kern immer darum, dass neben denen, die im Sozialsystem sind und da Unterstützung bekommen müssen, dass diejenigen, die tatsächlich arbeiten, auch von der Arbeit leben können. Das ist leider in ganz vielen Fällen nicht der Fall. Und wir sehen es vor allem dann auch später beim Renteneintritt, dass dann ein noch viel größerer Teil eben von der Rente nicht mehr leben kann und sich die Miete nicht mehr leisten kann, ganz abgesehen dann noch von Pflegekosten und so weiter. Deswegen ist das sozusagen also wichtigste Bestandteil auch der sozialen Gerechtigkeit, dass man das wieder hinbekommt. Und da ist die Tendenz in den letzten Jahren eher in die falsche Richtung.
Ich würde es nochmal tatsächlich in eine andere Richtung versuchen zu besprechen. Wenn wir über Plattformökonomien sprechen und über Digitalisierung, reden wir im Moment doch ganz viel über KI. Und die Frage, wie werden diese KIs, diese Modelle trainiert? Und diese Modelle werden ja nicht dadurch trainiert, dass da Menschen sitzen, die den ganzen Tag irgendeinen PC mit Informationen füttern, sondern im Prinzip füttert jeder Nutzer des Internets, der sozialen Kanäle permanent irgendwelche KIs durch die Daten, die er oder sie einspielt. Die Leute sind da gar nicht da beschäftigt. Und das führt dann dazu, unterm Strich, dass ein Teil von Beschäftigten nicht mehr gebraucht wird, weil eine KI oder ein Large Language Model mittlerweile so gut ist, dass es Stellen sozusagen ersetzen kann. So, wie vermeidet man in bei dieser Entwicklung, wie vermeidet man da Armut?
Naja, also wenn jetzt sozusagen die Kernfrage dahinter ist, wird KI irgendwann Menschen ersetzen? Mhm. Dann würde ich sagen, ja, es wird Bereiche geben, wo das der Fall sein wird. Aber die Aufgabe dann auch vom Staat, von der SPD und von anderen Parteien ist, dass wir dann entweder die Menschen, die in dem Job waren, dass wir die weiterqualifizieren, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt, weil es wird Bereiche geben. Wir werden auch in der öffentlichen Verwaltung ganz viele Dinge komplett digitalisieren können. Und das wird dazu führen, dass es andere Beschäftigungen gibt. Ich würde aber nicht sagen, dass dann weniger Beschäftigungen sind. Es werden vielleicht auch andere Dinge sein. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber im Kern ist es schon so, dass ich die Hoffnung habe, dass viele Dinge, das muss man sehr genau angucken, und mein Problem ist bei dem Thema ein anderes, werde ich gleich zu sagen, dass es schon so sein wird, dass künstliche Intelligenz und auch Digitalisierung helfen werden, um Arbeitsprozesse zu verbessern, zu beschleunigen. Mein Problem ist eher damit, dass wir darauf überhaupt nicht vorbereitet sind, dass wir das überhaupt nicht ausreichend im Blick haben, was da gerade passiert an Veränderungen, an Bewegungen. Und wir brauchen eigentlich in den ganz vielen Bereichen, brauchen wir da klare Vorschläge auch, wie wir das nutzen und wie das nicht sozusagen missbraucht wird oder dazu führt, dass eben ganz viele Menschen ersatzlos gestrichen werden in den Jobs und so weiter. Und da, glaube ich, haben wir erheblichen Nachholbedarf. Ich glaube, dass ganz viele die Auswirkungen von KI noch nicht richtig auf dem Schirm haben in der Politik.
Okay. Jetzt war davon wieder ein bisschen weggekommen. Demokratie und Stadtgesellschaft. In den vergangenen Jahren wurde sowohl im Bund als auch in Berlin durch Regierungskoalitionen, denen die SPD, also ihre Partei, angehört, tatsächlich eine Menge Porzellan zerschlagen, wenn es um die demokratische Zivilgesellschaft geht, beziehungsweise um die Zusammenarbeit. Warum war das nötig?
Ja, also erstmal würde ich ja mal in Frage stellen, ob es überhaupt nötig war. Ich verfolge das natürlich auch, gerade auch was auf Bundesebene passiert mit Kürzungen und so weiter von Projekten. Ich glaube, dass, also erstmal würde ich mal sagen, von der SPD kamen diese Kürzungen auch auf Bundesebene nicht. Jetzt kann man sagen, wir sind trotzdem in der Koalition, das stimmt. Aber man muss auch mal sagen, mit 16,4% auf Bundesebene werden wir auch nicht alles alleine entscheiden können. Und deswegen werden wir auch einzelne operative Veränderungen, die in einem Ministerium vorgenommen werden, bei Kürzung von Demokratieprojekten kann man nicht alles verhindern. Auf Landesebene kann ich sagen, dass wir die schlimmsten Einschnitte, die es geben sollte, schon auch wieder rückgängig gemacht haben. Und trotzdem sehe ich da eine große Unzufriedenheit und das sind Themen, über die wir reden müssen in den nächsten Jahren. Aber auf eins können sich die Menschen verlassen. Die SPD will definitiv nicht in irgendeiner Form zivilgesellschaftliches Engagement oder Engagement für Demokratie einschränken oder bekämpfen, sondern genau das Gegenteil. Und da können sie sich auch bei mir drauf verlassen.
Jetzt haben Sie darauf gerade angespielt, darauf, dass Sie ja sozusagen der Juniorpartner sind in der aktuellen Koalition im Bund und dass sozusagen diese Maßnahmen vom Koalitionspartner CDU eingeleitet worden sind oder beabsichtigt sind. Mhm. Kann die CDU, wenn Ihnen das wichtig ist, noch ein Koalitionspartner sein? Beispielsweise hier in Berlin?
Ja.
Also Sie haben sich alle Optionen offen gehalten.
Genau, so wie die Grünen auch. Ne? Also die Grünen sagen auch, sie würden gerne entweder mit der CDU, mit den Linken oder mit der SPD koalieren oder mit zwei von diesen dreien. Und die gleiche Äußerung, die Werner Graf macht, mache ich auch. Ich will Regierender Bürgermeister werden, das sagt Werner Graf auch. Ich will Platz 1, das sagt Werner Graf auch. Und danach sagen beide Parteien der Mitte, dann gucken wir uns an, mit wem wir dann danach zusammenarbeiten können. Und ich finde das in einer Situation, wo fünf Parteien nahezu gleich auf sind, durchaus sinnvoll, dass man das macht. Ich halte nichts davon, wenn die CDU sagt, die Linke ist genauso wie die AfD und wenn die Linke sagt, die CDU ist genauso wie die AfD. Das hilft niemandem. Das hilft auch im Übrigen dem Kampf gegen die AfD nicht. Und deswegen will ich die CDU nicht ausschließen. Ich werde mir aber ganz genau angucken, was die CDU vorhat. Und ich habe rote Linien, die habe ich auch schon skizziert. Natürlich werde ich keine Einsparung, kein Rasen mehr bei Kindern, Jugendlichen im Bildungsbereich, im Kita-Bereich akzeptieren. Genauso wie ich wirklich extreme Schwierigkeiten habe mit dem Wahlkampf von Kai Wegner im Jahr 2023, der zumindest in den letzten 6 Wochen durchaus als rassistisch bezeichnet werden kann. Damit habe ich ein Problem und das werde ich genauso thematisieren. Und dann werden wir nach der Wahl sehen, mit wem wir koalieren können. Aktuell, sage ich mal, bin ich auch nicht in der Situation, mit den Prozenten, die der SPD gerade zugeschrieben wird, zu sagen, wir machen jetzt auf gar keinen Fall das eine oder das andere. Wie gesagt, wir haben rote Linien, inhaltlicher Art. Ich hatte auch eine rote Linie zu Kai Wegner gezogen, weil er über 7 Monate die Bevölkerung hier belogen hat. Der ist jetzt aber Geschichte und jetzt werden wir uns angucken, wie wir danach mit den Parteien zusammenarbeiten können.
Sie haben jetzt gerade die AfD schon angesprochen. Die SPD möchte ein AfD-Verbotsverfahren erreichen. Das ist ein, ich sag mal, relevantes juristisches Instrument beim Bundesverfassungsgericht. Mhm. Aber das kann ja nur ein Teil der Auseinandersetzung sein. Also es gibt ja noch den Teil der Auseinandersetzung, der gesellschaftlich geführt werden muss, der politisch geführt werden muss. Und wo, sage ich jetzt mal ein bisschen pathetisch, Politik und Zivilgesellschaft einander auch brauchen. Wo sehen Sie die SPD an der Stelle?
Ja, an der Seite der Demokratinnen und Demokraten. Und deswegen, ich will das ein bisschen nochmal klarstellen. Wir fordern vor allem, dass die Institutionen, die in Deutschland dafür zuständig sind, die Demokratie zu schützen und die zum Beispiel auch für so etwas wie ein Parteiverbotsverfahren zuständig sind, dass die dieses Verbotsverfahren prüfen. Das ist die Aufgabe auch nach dem Grundgesetz. Wenn wir sehen, dass es Institutionen, Parteien, Vereine, was auch immer gibt, die Demokratie gefährden und in Frage stellen, dann müssen die geprüft werden. Das steht im Grundgesetz und das ist der Auftrag. Die SPD kann nicht darüber entscheiden und das sollte auch nie suggeriert werden, dass wir darüber entscheiden, ob eine andere Partei verboten wird. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nur darauf hinzuweisen, dass die Institutionen, die es gibt, das überprüfen. Und das erwarte ich, wenn der Verfassungsschutz in großen Teilen feststellt, dass die AfD rechtsextrem ist. Dann erwarte ich, dass das geprüft wird. Das löst aber natürlich das eigentliche Problem noch nicht. Selbst wenn die AfD dann verboten ist, haben wir natürlich immer noch das Problem, dass es ganz viele Menschen gibt, die absolut unzufrieden sind, die verärgert sind, die frustriert sind, die keinen Bock mehr haben auf die Parteien von CDU über Grüne, FDP bis zur SPD. So. Das löst das Problem nicht. Und das ist unsere eigentliche Aufgabe, dass wir darum kämpfen, dass wir diese Menschen wieder zurückgewinnen. Ich glaube nicht, dass der Großteil der AfD-Wählerinnen und Wähler im Kern wirklich rechtsextrem ist. Ich glaube, dass viele von denen frustriert sind und keinen Bock mehr haben auf die anderen Parteien und dass sie deswegen aus Frust über die anderen Parteien die AfD wählen. Es wird einen Prozentsatz geben, die sind wirklich rechtsextrem. Und ich sage auch allen immer, ihr müsst euch schon genau überlegen, wenn ihr sauer seid auf die SPD, könnt ihr mir auch alle sagen, sollte aber nie eine Begründung sein, eine in weitesten Teilen rechtsextreme Partei zu wählen. Das sage ich jedem, der mir das auf der Straße sagt. Und dann würde ich gerne ins Gespräch kommen. Dann würde ich mit jedem Einzelnen ins Gespräch kommen und sagen so, was ist los, was können wir verbessern, damit ihr wieder sozusagen auch euer Vertrauen zurückgewinnt in die Demokratie, wieder Lust habt, hier euch zu beteiligen und so weiter und so fort. Das ist die eigentliche Aufgabe. das Verbotsverfahren müssen andere entscheiden. Am Ende entscheiden das Gerichte. Das ist auch gut so. Das sollte auch kein anderer entscheiden. Und ich habe die Hauptaufgabe tatsächlich, um die Menschen wieder zu werben, damit die zurückfinden zu den demokratischen Parteien. Gern natürlich zur sozialdemokratischen Partei, aber erstmal ist auch wichtig, dass sie überhaupt wieder demokratisch wählen, damit wir mal wegkommen aus diesem aus dieser Diskussion, wer läuft wem hier hinterher. Mir ist das viel zu stark fokussiert darauf, die AfD, die ganzen Diskussionen. Es gibt immer noch 70% der Menschen in Deutschland, die nicht die AfD wählen. Also wenn man die Umfragen auf Bundesebene glaubt. So. Und wir sollten nur einfach mal gucken, was können wir besser machen im Bildungssystem, im Gesundheitsbereich, beim ÖPNV, bei der Wirtschaft. Wir brauchen Jobs, Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze, sodass sich die Menschen hier ein vernünftiges Leben leisten können. So, und darum, das ist unsere Kernaufgabe und um die möchte ich mich kümmern. Alles andere wird sich dann von alleine zeigen. Und die Institutionen sollen sich in der Zwischenzeit darum kümmern, ob die AfD nun die Demokratie stürzen will und verboten sein muss.
Jetzt haben Sie gerade ganz viel über die Wählerinnen und Wähler der AfD gesprochen. Ich würde da ganz gerne diese Diskussion nochmal aus einer anderen Richtung ganz kurz führen, aus einem anderen Blickwinkel. Mhm. Weil wir reden sehr viel über die Anhängerinnen und Anhänger der AfD. Aber es gibt ja auch einen anderen Teil der Bevölkerung, der vor allem betroffen ist von dieser Partei, von dem man diese Partei möchte. Und die fühlt sich nach meinem Eindruck relativ häufig alleingelassen von der Politik im Moment.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Weil ja auch versucht wird von einzelnen Parteien sozusagen Positionen der AfD auch zu übernehmen. Ne? Also da, auch da, wir haben vorhin schon mal über eine Diskursverschiebung gesprochen, die gibt's hier auch. Also es können mittlerweile auch Politikerinnen und Politiker ja von Parteien, die sich zum Spektrum der Demokratinnen und Demokraten zählen, in die Mitte sozusagen, können sie ja Aussagen leisten, die vor 10, 15, 20 Jahren ausgeschlossen waren. So, und das kann ich verstehen, dass da viele Angst vor haben. Also wenn einfach mal eine wochenlange Diskussion erfolgt über das Stadtbild in dieser Stadt, dann kann ich mir vorstellen, dass das viele Menschen abschreckt und die dann auch Angst bekommen. Deswegen habe ich da auch sehr klar gesagt, dass es überhaupt nicht geht, dass wir solche Debatten, solche populistischen Debatten führen. Insbesondere dann nicht, wenn sie vom Bundeskanzler kommen, der soll schon für alle Menschen in diesem Land zuständig sein und nicht nur für einen Teil. Und von daher kann ich das durchaus nachvollziehen.
Mal ganz kurz nochmal geerdet aus dem Bundeskanzleramt ins Rote Rathaus hinein. Wenn Sie regierender Bürgermeister werden, auch nochmal zum Thema AfD insbesondere. Wir haben die Situation, dass Schulen und Lehrkräfte sehr stark im Fokus, also in der Beobachtung sozusagen durch diese Partei stehen und man dann sagt, okay, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wenn ihr das Gefühl habt, dass da eine Lehrkraft gegen uns argumentiert, dann meldet die Person bitte. Wie wollen Sie denn da den Schulen den Rücken stärken und mit welchen Instrumenten?
Wenn die Schulen Rückmeldungen bekommen, dass da Lehrkräfte sind
oder ja, andere? Na, das sind ja in dem Moment sind ja persönliche Angriffe, einfach auch einzelne Personen.
Ja, stellen wir uns eindeutig dann hinter die Schulen und Angriffe an Schulen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind auf gar keinen Fall akzeptabel. Und egal im Übrigen aus welcher Richtung sie kommen, aber wir haben das ja auch erlebt. Ich glaube, es war in Brandenburg, wo Lehrkräfte von einer Schule weggegangen sind, weil sie gesagt haben, es geht nicht mehr. So, das ist Kapitulation des Staates. Wenn Lehrerinnen und Lehrer ihren Job kündigen, weil sie in der Schule für ihre demokratische Haltung nicht mehr akzeptiert werden, das geht gar nicht. Da müssen wir sofort einschreiten. Ist, glaube ich, auch gemacht worden, aber das ist ein, also es ist nicht nur ein Alarmsignal, sondern das ist schon weit drüber.
Letzte Frage für heute, aber nochmal ganz groß. Es gibt diese Metapher von Berlin als Stadt der Freiheit. Die geht auch zurück auf die Insellage aus der Zeit des Kalten Krieges. Und mittlerweile bewegt sich Berlin ja wieder in so eine Insellage hinein. Also wenn man sich die Wahlumfragen anguckt, insbesondere auf Ebene der Bundesländer, dann sieht man tatsächlich in den ehemaligen, also in den Bundesländern, die mal die ehemalige DDR waren, tatsächlich bei den größten Parteien überall blau, mittlerweile nur noch AfD. Welche Rolle kommt dann einem regierenden Bürgermeister in der Situation zu?
Der regierende Bürgermeister muss vereinen und verbinden. Und sollte nicht weiter spalten. Und deswegen glaube ich auch, dass bestimmte Vertreterinnen und Vertreter nicht gut wären für die Stadt, weil man eben nicht nur für die eine oder die andere Seite Politik machen kann, sondern wenn man dann gewählt ist, ist man für die 3,9 Millionen Menschen, die hier leben, selbst wenn sie anderer Auffassung sind, zuständig. Und das muss man verinnerlichen, das muss man auch können. Und da braucht man ein verbindendes Element. Und das muss der regierende Bürgermeister sein. Und von daher glaube ich auch, dass ich das auch in den letzten Jahren schon gezeigt habe, dass ich genau das kann. Und ich bin der festen Überzeugung, wir können diese Polarisierung und diese Spaltung, die wir in vielen Teilen Berlins haben, die können wir nur überwinden, wenn wir tatsächlich ein bisschen das Ganze runterkochen, die Polarisierung endlich aufhören und wieder dazu kommen, dass wir vernünftig miteinander reden und gucken, wie wir diese Stadt weiterentwickeln können.
Okay, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal in dieser Runde der Spitzenkandidierenden. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.